Wie ihr das empfindet jetzt, den Fluss des Tages. Aber ich bin sehr berührt davon. Ich empfinde, dass sich der Herr in einer Art und Weise bewegt, dass in aller Stille und Sanftmut gleichwohl viel Kraft da ist und eine Stärke da ist. Eine Stärke aus der Ruhe heraus, eine Einheit aus der Ruhe heraus. Und dafür bin ich so dankbar. Und Herr Jesus, ich möchte dich jetzt bitten, dass du auch diese zweite Seite der Medaille unter diesem Schirm deines Schutzes, unter diesem Schirm deiner Offenbarung, unter diesem Schirm deines Friedens und deiner Freude in uns entfaltest, Herr, zu deiner Ehre. Amen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich gerne versuche, von der Adlerperspektive herzukommen und aus dieser Perspektive heraus uns zu ermutigen. Und der Titel meiner Botschaft heute lautet: Deutschland zwischen dem Geist Zions und dem Geist Babels. Und das will ich etwas versuchen zu erläutern. Und will einsteigend lesen zwei Bibelstellen, einen aus dem Psalmen, einen aus der Offenbarung. Und es sind ernste Bibelstellen und auch ernste Themen, aber ich vertraue darauf, dass in allem Ernst und in aller Herausforderung dieser Botschaft sein Friede, sein Schutz und seine Gegenwart liebevoll und stark über uns bleiben, wie es bisher der Fall war. An dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für das, was ihr bis hierher eingebracht habt. Und ich bin sehr berührt über den Spirit, über die Haltung, über die Art und Weise. Und ich bin auch sehr berührt über den Inhalt dessen, was uns das Evangelium sagt zu diesem Emmausweg. Der verbindende inhaltliche Punkt zwischen dem, was schon gesagt worden ist und dem, was jetzt von mir eingebracht wird, ist das Thema Heilsgeschichte. Und das ist insbesondere das Thema biblische, heilsgeschichtliche Prophetie. Und spannend ist der Teil für mich in besonderer Weise, wo Jesus über die 1,5 Stunden ihnen die Schrift ausgelegt hat. Die prophetische Schrift ausgelegt hat von Moses und den Propheten im Alten Testament. Und ich möchte kurz daran erinnern, die meisten von euch werden das kennen, aber das greift sehr in das hinein, was Petrus gepredigt hat in Apostelgeschichte 3 über die Zeiten der Wiederherstellung. Weil da hat er im Prinzip genau diese Linie aufgegriffen und nochmal verlängert. Wer es nachlesen möchte, Apostelgeschichte 3, 19 bis 21, Zeiten der Wiederherstellung. Und da hat Petrus aber praktisch diese Linie biblischer Prophetie in 3 Teile eingeteilt. Der erste Teil war in Hinblick auf das erste Kommen Jesu und das ist genau das, was Jesus gegenüber den Emmaus-Jüngern gemacht hat. Aber dann hat Petrus einen zweiten Bogen gespannt und hat es ausgedrückt mit der Phrase, die Zeiten, in denen Jesus in den Himmel aufgenommen worden ist. Und es ist eindeutig die Zeit zwischen der Himmelfahrt und der Wiederkunft Jesu. Und auch für diese zweite Epoche gibt es biblische Prophetie, und ich füge jetzt zu Altes und Neues Testament, und es ist die Zeit, in der wir leben und wir rücken der Wiederkunft Jesu näher. Deswegen ist dieser Teil für mich von besonderem Interesse, weil mich das sehr interessiert. Was sagt das Wort Gottes über das Zeitalter zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu und insbesondere über die Zeit, die in direkter Vorbereitung der Wiederkunft Jesu ist? Im Alten Testament heißt es der Tag des Herrn. Das, was im Alten Testament der Tag des Herrn ist, könnt ihr gerne mit der Konkordanz nachprüfen. Heißt im Neuen Testament der Tag der Wiederkunft des Herrn. Und ich bin der Überzeugung, wir leben in der Zeit und Generation, wo der Herr seine Wiederkunft in besonderer Weise vorbereitet. Und aus dieser Perspektive heraus hat es für mich drei prophetische Schwerpunkte, die Zeiten der Wiederherstellung, nämlich die Wiederherstellung Israels und die Zubereitung der Brautgemeinde und die Erfüllung des Missionsbefehls. Und das ist normalerweise der Punkt, wo ich seit vielleicht 40 Jahren immer tiefer einsteige und anfange, über diese Themen zu lehren. Das mache ich heute nicht. Aber ich wollte diese Verbindung herstellen zwischen Jesu Erläuterungen zu den Emmaus-Jüngern hin und Apostelgeschichte 3 und wie das miteinander verzahnt ist. Aber nachdem ich das kurz erwähnen durfte, Deutschland zwischen dem Geist Zions und dem Geist Babels. Und jetzt lese ich Psalm 2 und eine Passage aus Offenbarung 19. Und zwar geht es da vor allen Dingen um die Völkerwelt und Zion. Und dann kommt ergänzend also nochmal die Völkerwelt und Babel. Psalm 2, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten und sprechen, Doppelpunkt, lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Kurzer Hinweis, das ist die Rebellion der Völker, durch den Psalmisten zum Ausdruck gebracht, in Übereinklang mit der Rebellion der Völker, wie wir es beim Turmbau zu Babel sehen. Und Gott reagiert auf diese Rebellion und die Hybris der Völkerwelt. Vers 4. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Und dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken in seinem Grimm, indem er zu der Völkerwelt sagt, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlocket mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen? Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Ihr kennt den Geist Babels, ihr kennt den Geist Zions, ihr kennt den Messias und ihr kennt die warnenden Worte des Herrn. Und jetzt Offenbarung, Kapitel 19. Und für mein Dafürhalten ist es so, dass jedenfalls die letzten Kapitel im Buch der Offenbarung eine Chronologie beinhalten. Da ist in den letzten Kapiteln der Offenbarung zunächst von der Hure Babel die Rede, und den Königen, die mit dieser Hure kooperieren, den Nationen, den Völkern. Und dann ist von dem Sieg über Babel die Rede. Und dann ist von dem wiederkommenden Herrn die Rede, in der Reihenfolge. Und danach, Offenbarung 20, ist vom messianischen Königreich die Rede. Und danach, Offenbarung 21 und 22, ist von dem neuen Himmel und der neuen Erde die Rede. Und der neue Himmel und die neue Erde kommen von oben nach unten. Also das ist so diese Linie, die ich da finde. Und der Teil, den ich jetzt hervorheben möchte, ist Offenbarung 19. Das ist nach dem Sieg über Babel, über den Antichrist, über den Propheten. Und die Überschrift bei mir heißt der Jubel im Himmel und die Hochzeit des Lammes. Aber dazwischen ist noch eine Gerichtspassage, die ist ziemlich ernst, aber auf die möchte ich aufmerksam machen. Im Sinne der Überschrift, der Geist Zions, der Geist Babels. Und lesen möchte ich ab Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgen ihm nach auf weißen Pferden und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkelder des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Damit identifiziert sich Jesus eindeutig. Wort Gottes und König der Könige, Herr der Herren. Und das ist der Moment seiner Wiederkunft. Und die Wiederkunft hat zwei Seiten. Die eine Seite ist die Seite des Gerichts über die Feinde Gottes. Und das andere ist die Seite der Heimholung oder Fürsorge für die Freunde Gottes, sage ich jetzt mal so. Und ich empfinde, unser Volk und unser Land wird zerrissen zwischen dem Geist Zions, damit ist gemeint das jüdisch-christliche Erbe des europäischen Abendlandes und insbesondere der deutschen Version und des deutschen Anteils in den Segenslinien des europäischen Abendlandes und auf der anderen Seite der Geist Babels. Und der Geist Babels ist für mein Dafürhalten der antisemitische und der antichristliche Geist in seiner Entfaltung. Und jetzt besonders in den letzten zwei Jahren haben wir sehr dramatisch und tragisch erlebt, wie dieser antisemitische Geist in Deutschland, in Europa, in der westlichen Welt explodiert auf eine furchtbare, tragische Art und Weise. Aber das geht Hand in Hand auch mit einer starken Zunahme des antichristlichen Geistes. Und ich denke, davon werden wir in den nächsten wenigen Jahren noch mehr zu spüren bekommen. Und Deutschland mittendrin. Ich habe im Jahr 2017 ein Buch gefunden, habe ich irgendwo eine Anzeige gelesen in der Zeitung. Der Titel dieses Buches lautet Zerbricht der Westen. Das ist das Buch eines Historikers, und zwar wahrscheinlich des renommiertesten Historikers im deutschen Mainstream, möchte ich mal sagen, Professor Heinrich August Winkler. Und der gilt als der Geschichtsspezialist zur Geschichte des Westens, hat mehrere Bücher darüber geschrieben, und 2017 eben die Überschrift Zerbricht der Westen. Professor Heinrich August Winkler. Und der Titel hat mich angesprochen. Ich habe das Buch gekauft, ich habe das Buch gelesen. Und da gab es weite Passagen drin, die aus meiner Sicht eine brillante Analyse waren. Aber dann, wenn es in die Frage hineingeht, was ist denn die Antwort auf den zerbrechenden Westen, da kam nicht so viel Hilfreiches von ihm. Das heißt, die Analyse war brillant, der Lösungsansatz, ja, kann man so sagen. Also, und das ist jetzt sehr verkürzt, was ich sage. Aber mich hat das Lesen dieses Buches, und das war in der Zeit, wo Erbarmen über Deutschland so am Aufblühen war, was wir auch, wo wir viel mit den Marienschwestern hier zusammen gemacht haben, an den Pfingstgottesdiensten und einmal dann am Rosenmontagsgottesdienst. Das waren alles Schritte, Erbarmen über Deutschland. Aus dem heraus ist dann 2021, 2022 Deutschland unter dem Kreuz entstanden. Das ist also Teil unserer Biografie, auch der Biografie, die uns hier zusammenbringt. Und meine Antwort auf diese Frage, zerbricht der Westen, zumindest von der deutschen Perspektive betrachtet, war dann mein Buch von 2023, Deutschland in der Zerreißprobe. Und da gibt es draußen noch ein paar Exemplare, und da gibt es auch, wenn jemand so eine Karte will und sich das überlegen will, die kann man auch mitnehmen. Aber der Auslöser von dieser Frage, der Westen, zerbricht der Westen, runtergebrochen, zerbricht Deutschland. Ja, und ich war sehr berührt von dem Gebet vorhin von dem Bruder, der so unter einer Last war, was die Zerreißprobe zwischen Ost und West betrifft. Früher war es mehr die Zerreißprobe zwischen Nord und Süd, aber seit 10 Jahren ist es mehr die Zerreißprobe zwischen Ost und West. Auf der europäischen Ebene zumindest, aber es gilt ähnlich auch für Deutschland. Und das beschäftigt mich seit vielen Jahren, seit 2015 im engeren Sinne, was Deutschland betrifft. Und ich empfinde, dass Deutschland schrittweise unter Gericht kommt. Und dass Deutschland schrittweise leider etwas von der Gunst Gottes verliert, die durch die friedliche Wiedervereinigung und auch schon vorher durch das Wirtschaftswunder in verschiedener Weise hat sich Gottes unglaubliche Gunst über unserem Land nach dem Zweiten Weltkrieg völlig unverdient, natürlich ganz im Gegensatz zu vielen Gesetzmäßigkeiten, über unser Land ergossen. Und Gott war gnädig in vielerlei Hinsicht, aber da hat sich was gewendet. Für mich vor allen Dingen im Jahr 2015, aber ich will jetzt nicht tiefer darauf einsteigen. Deutschland in der Zerreißprobe. Deutschland zwischen dem Geist Zions und dem Geist Babels. Und da gibt es eine Art Zuspitzung, Aktualisierung, der zum einen mit dem 7. Oktober 2023 zu tun und dieser außerordentlich irrationalen Entfesselung des Antisemitismus in unserem Land, in Europa, in der westlichen Welt. Aber sie hat auch noch mal mit prophetischen Hinweisen zu tun. Und ich habe einen Hinweis gehört im Frühjahr dieses Jahres von der prophetischen Gruppe. Und da war die Aussage, und die hat mich tief angesprochen, God's eyes are on Europe. Gottes Augen sind auf Europa gerichtet. Und ich habe mich im Februar dieses Jahres schon mit einigen Fürbittern getroffen. Einzelne von euch waren mit dabei. Im Elsass, ein Stück weit aus der inneren Verbundenheit, auch mit Basel heraus, als dem Geburtsort des modernen Zionismus. Und diese kurze 24-stündige Versammlung von 2-3 Dutzend Fürbittern stand unter der Überschrift Battle for Europe, Schlacht um Europa. Das war im Februar. Und im Mai kam diese Aussage, God's eyes are on Europe. Gottes Augen sind auf Europa gerichtet. Und ich war hochsensibilisiert und habe deswegen diesen Hinweis sehr wach wahrgenommen. Und mit diesem prophetischen Hinweis kam ein zweiter Hinweis an den Hand, dass die Augen Gottes auf Europa gerichtet seien in einer besonderen Intensität in den Jahren zwischen 2025 und 2028, 2029, von 3 Jahren die Rede gewesen. Das hat mich wachgerüttelt, weil ich so verstanden habe, ich glaube, so war es auch gemeint, in dem Kampf um Europa in diesen 3 bis 4 Jahren fallen Entscheidungen, Weichenstellungen, die dann über lange Zeit Dominoeffekte auslösen werden. In die eine oder in die andere Richtung. Und diesen Kampf empfinde ich, der findet um Europa statt. Und dann war ich jetzt letztens unterwegs mit John Molinde, manche kennen ihn, den Apostel aus Uganda. Und der hat öffentlich Folgendes gesagt, er hat auch diesen Kampf um Europa wahrgenommen und hat öffentlich gesagt, dass er seiner Einschätzung nach davon ausgeht, so wie die deutschsprachige Welt sich in den nächsten paar Jahren in diesem Kampf bewähren wird oder wie der Kampf ausgehen wird an der Stelle, dass so auch Europa gehen wird. Wenn Deutschland durchbricht, der deutschsprachige Raum durchbricht, dann wird auch Europa auf der Erlösungsseite zu einem Durchbruch kommen und umgekehrt. Das sind jetzt verschiedene Puzzlesteine, aber die haben mich in dieser Zusammenstellung zu diesem Titel bewegt heute. Deutschland zwischen dem Geist Zions und dem Geist Babels. Ein letzter Puzzlestein noch an der Stelle. Usher in Trader. Manche haben es mitbekommen, er war kürzlich in Berlin. Wir waren zusammen in Berlin. Und Usher in Trader hat interessanterweise das Gleiche gesagt, wie John Molinde etwas anders formuliert. Und zwar hat er das gesagt im vergangenen Jahr. Da war er auch hier in unseren Regionen. Und in München war er beim ICF München und da hat er eine Andeutung in die Richtung gemacht. Und dann war er in der Schweiz in Winterthur bei der Schleife, bei der Herbstkonferenz, Yom Kippur-Konferenz. Und da hat Usher in Trader etwas Ähnliches gesagt. Das ging in die Richtung, dass der Herr dieses reiche Erbe in dieser Region, Süddeutschland, Deutsche Schweiz, ich ergänze jetzt mal auch Hugenotten im Elsass und da und dort und da auch die Randregionen der österreichischen Nation. Also wenn dieses Erbe noch mal neu fruchtbar werden wird, dann mag es der Durchbruch für Europa sein, sich in dieser Zerreißprobe in Richtung Zion zu bewegen und Abstand zu nehmen von dem Geist Babels. Und diese Fülle an Zeugen und geistlichen Männern, denen ich vertraue, das ist der Hintergrund dieser Botschaft. Deutschland zwischen dem Geist Zions und dem Geist Babels. Mal so, das ist die erste Perspektive. Jetzt möchte ich eine zweite Perspektive einbringen, auf einer etwas anderen Ebene. Und wer möchte, kann mit mir aufschlagen, Matthäus 24. Und da möchte ich vorlesen die Verse 4 bis 8. Und Jesus antwortete und sprach, ich denke, ihr habt es schon entdeckt, Matthäus 24, Endzeitreden Jesu, das ist der Kontext. Und die Frage der Jünger, die so stolz auf dem Tempel waren, und dann hat Jesus entsprechend reagiert. Und ich zitiere nur diese paar Verse. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören. Habt Acht, erschrecket nicht. Denn das alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und da Hungersnot und Seuchen, anderes Wort dafür wäre Pandemien, und Erdbeben geschehen. Das alles ist der Anfang der Wehen. Und die Aussage, die mir sehr nachgegangen ist vor ein paar Jahren, Vers 6, habt Acht, erschrecket nicht. Und ich habe das eben damals vor, weiß nicht, um die Corona-Zeit herum in der englischen Variante gelesen. Und die hieß so: See to it that you are not panicking. See to it that you are not panicking. Freie Übersetzung: Achtet darauf, dass er nicht in Panik ausbricht. Und es war ein ziemlich aktuelles Wort damals in der Corona-Zeit, weil da war eine Menge Panik in der Luft. Aber ich habe das als einen Anlass genommen, mir die Frage zu stellen: Herr, wie können wir uns davor schützen, dass wir nicht von Panik umgetrieben werden? Achtet darauf, dass ihr nicht in Panik verfallt. Wie können wir darauf achten? Was können wir dafür tun, dass wir nicht in Panik verfallen? Und das war die Leitfrage, der ich versucht habe nachzugehen. Und ich glaube, da hat das, was wir heute schon gehört haben von euch, ist ein ganz wichtiger Aspekt der Antwort auf diese Frage, nämlich die Nähe zu Jesus. Die Nähe zu Jesus höchstpersönlich, in der höchstpersönlichen Beziehung zu Jesus. Weil wenn wir von Jesus her Frieden bekommen, Heilung bekommen, Befreiung bekommen, Offenbarung bekommen, Weisheit bekommen, Führung bekommen, höchstpersönlich, das ist das sicherste Antidot, das Gegengift gegen Angst und Panik. Und von daher war das sehr ermutigend und bestätigend, die Art und Weise, wie ihr über die Emmaus-Jünger gesprochen habt und die Beziehung zwischen ihnen und Jesus und das, was ihr gehört habt. Und das ist Teil der Antwort gewesen, die ich auch vom Herrn bekommen habe. Und das ging aber ein Stück weit tiefer an einer Stelle. Es war in dieser Zeit und diesem Kontext, dass mir eine andere Passage aus dem Matthäusevangelium tief ins Herz gefallen ist. Und zwar die Seligpreisungen. Und das war ein bisschen eine Überraschung für mich. Ja, es war damals eine gewisse Überraschung für mich, aber inzwischen ein ganz tiefer innerer Schatz, der mir sehr viel bedeutet. Und ich möchte sie vorlesen. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böses Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Und ihr wisst alle, dann gibt es noch sehr viel mehr Wichtiges und Wertvolles in der Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7. Aber die Seligpreisungen sind irgendwie wie das Herz der Bergpredigt. Und dieser Prozess vor 3, 4 Jahren, dieses Wort, diese Offenbarung, fiel in eine Zeit, wo in meinem eigenen Leben viele Umbrüche waren. Unter anderem auch gesundheitliche Probleme, die für eine Zeit lang sehr bedrohlich wirkten. Und mich hat dieses Wort sehr getröstet und gestärkt und hat mich ein bisschen auch auf eine Reise geschickt, die ich jetzt nicht vertiefen kann. Aber ich habe viel, viel das Wort Gottes gesucht in der Frage, wie der Herr mit mir umgehen möchte in den Zeiten meiner Schwäche, meiner Beschneidung, meiner Krankheit, meiner Existenzängste. Und habe da viel Tröstliches gefunden im Wort Gottes. Eine Passage, die mich sehr getröstet hat, war die Rede vom glimmenden Docht und vom geknickten Rohr. Ja, Matthäus 12 oder Jesaja 42. All die Aussagen des Paulus, die er immer wieder genannt hat, in meine Schwäche wird deine Kraft mächtig. In meiner Schwäche bin ich stark. Und all diese Dinge, die haben sehr zu mir gesprochen. Und das konnte ich dann auch versuchen, den Herrn habe ich versucht, in mein Leben einzuladen. Und es waren 2 Jahre des Wartens, 23, 24, und da war ich sehr im Schwächemodus unterwegs und in der Beschneidung unterwegs und im Warten und habe dann aber, was am Anfang eher frustrierend war und schmerzhaft war, je länger das Ganze ging, ich sage es heute so, habe ich die Kunst des Wartens auf Gott gelernt. Und das, was mal ein Tränental war, wurde mir zu einem Quellort. Und jetzt dieses Jahr ist für mich Jahr der Wiederherstellung und den ersten Schritten Jahr der Freisetzung in neuen Richtungen. Aber ich bin aus eigenem Erleben heraus nochmal in einer tieferen Dimension zu der Feststellung gekommen, dass ich inzwischen sagen möchte, ich glaube, die Brautgemeinde der Endzeit ist eine Bergpredigtgemeinde, ist eine Gemeinde der Seligpreisungen. Diese Gemeinde der Seligpreisungen, diese Gemeinde in der Zerbrochenheit, in der Demut, in der Verfolgung, in der Verachtung. Wenn der Herr Raum bekommt, uns so zu erlösen, so zu heiligen, so zu befreien, so freizusetzen, dass aus der Erfahrung des Zerbruchs eine Erfahrung des Auferstehungslebens Jesu wird, das ist die Überwindungskraft der Brautgemeinde in der Endzeit. Das hat einen Durchbruch gebraucht für mich, zu dieser tiefen Erkenntnis zu kommen. Ich war ein bisschen anders unterwegs in den Jahren davor. Und von daher war das eine wichtige Lektion, die mir der Herr erteilt hat. Und das natürlich hat mich dann auch sehr nahe gebracht zur Kreuzesbotschaft. und Deutschen unter dem Kreuz mit dem Vorlauf von Erbarmen über Deutschland ist mitunter der Erfahrung dieser Offenbarung gekommen. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Das ist also der zweite Aspekt, den ich heute bringen möchte. Zwei von vier, es kommen noch zwei. Also, das eine ist diese Psalm 2, Offenbarung 19. Das zweite ist, Endzeitgemeinde ist Bergpredigtgemeinde. Und drittens, das habe ich heute Nacht erst entdeckt. Aber es passte irgendwie. Und deswegen möchte ich da zwei Absätze draus vorlesen. Das Zeugnis von Mutter Basilea Schlink, das Zeugnis der Marienschwestern. Und zwar in einer Fassung und Version von 1994. Der Titel dieses Heftchens heißt, wenn Gott aus seinem Schweigen tritt. Und der Auslöser für dieses Heftchen, wenn ich es richtig verstanden habe, waren Naturkatastrophen in den Jahren 93, 94, Gericht Gottes in einer sehr prägnanten Art und Weise. Und dadurch hat der Herr zur Mutter Basilea gesprochen und sie hat es verschriftlicht und hat darauf reagiert und hat auch, sagen wir mal, im Geist der Bergpredigt, jetzt in meiner Deutung, das aufgegriffen. Und ich möchte zwei Absätze daraus vorlesen, aus den Seiten 50 und 51. O Seligkeit im tiefsten Leid! Alles, was uns begegnet, hat mit Gottes Liebesabsichten zu tun. Denn was wir auch erleben und erleiden, es kommt von ihm, der ewigen Liebe. Seine Liebe ist in allem, was Gott uns an Kreuz und Leiden schickt. Ihn dürfen wir als unseren Vater anbeten, der mit seiner Hilfe nie zu spät kommt. Wie der Psalmist werden wir dann preisen lernen. Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Wir haben einen Gott, der da hilft und den Herrn, der vom Tode errettet. Und dann zwei Absätze weiter, Seite 51. Selbst unter schweren Züchtigungen können wir bekennen, wie Jona nach den 3 Tagen und Nächten im Bauch des Fisches, Zitat, ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist, lässt dich des Übels gereuen. Oder wir lernen den Herrn anbeten, gebeugt wie Hiob nach all dem Unglück und Herzeleid, das ihn getroffen hat. Siehe, ich bin zu gering, was soll ich dir antworten? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Hiob 40 und 42, 2 und Vers 6 und vorher war Jona 4, 2. Mit diesem Bekenntnis begann für Hiob die große Wende in seinem Elend und seine Finsternis wurde Licht. Und dann der vierte und der letzte Gedanke. Und das spricht zu uns als königliche Priesterschaft. Ich möchte gerne die Passage vorlesen. Ich glaube, viele von Sie kennen, euch kennen sie auswendig. 1. Petrus 2, 9. Und das ist, glaube ich, für viele von uns ein sehr zentraler Vers, auch in dem wir unseren Dienst als Fürbitte verstehen. Und da heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugend dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Und es ist speziell zu uns Nichtjuden gesprochen, euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Und ich denke, die meisten von uns wissen, dass das eine Berufung ist, die in der ersten Linie Israel gilt. Und diese Berufung, die Israel gilt, in diesem eingepfropft worden. Und sie gilt uns jetzt auch, und es geht Hand in Hand mit der Botschaft von einem neuen Menschen, mit der Botschaft von Epheser 2. Und das hat uns ja in Berlin sehr beschäftigt. Aber es ist die Botschaft an die weltweite Gemeinde Jesu aus Juden und Nichtjuden, dass der Kern unserer Berufung ist, eine königliche Priesterschaft zu werden und als ein Volk der königlichen Priesterschaft unseren Dienst zu tun und die Großtaten Gottes zu verkündigen und den priesterlichen Dienst an der Seite des hohen Priesters Jesus nach der Ordnung des Melchisedek auszuüben. Und das bringt uns in den Kern unserer Berufung als Deutschland unter dem Kreuz, eine Berufung, die ich sehr nah gekoppelt sehe mit der Berufung der evangelischen Marienschwesternschaft und die ich sehr nah gekoppelt sehe mit der Berufung so vielen, die ich als Teil des heiligen Restes, des Restes, endzeitlichen Restes in der Gemeinde Jesus sehe. Zu lernen, zu wachsen, zu reifen, dann auch wieder zu stolpern und neu aufzustehen, in dem Nachstreben, in dem Nachjagen der Berufung, eine königliche Priesterschaft zu sein. Zum Segen für Israel, aber eben auch zum Segen für unser Land und zum Segen für unseren Kontinent in dieser Zerreißprobe, in der wir sind. Ich möchte zum Schluss ermutigen, auch ganz persönlich die Frage stellen, wo seid ihr in so einer Übergangszeit? Wo seid ihr vielleicht auch am Ende von einer Leidenszeit? Oder vielleicht ist es gar nicht das Ende, das weiß man ja nicht, wenn man mittendrin steckt. Gell? Aber wo könnt ihr euch damit identifizieren? Mit der schmerzhaften Seite der Berufung Gottes, mit der schmerzhaften Seite der Führung Gottes oder des Zulassens Gottes. Und meine Ermutigung ist, ganz im Sinne dessen, was ich jetzt von Mutter Basilea vorgelesen habe, es gibt nichts, was an Gott vorbeigeht. Nichts, was euch zustößt. Nichts, was ihr erlebt. All das ist unter der gnädigen Hand Gottes, sofern ihr erkauft worden seid vom Blut des Lammes und damit unter diesem Schutzmantel der Wiedergeburt aus Wasser und Geist steht. Und der Herr möchte uns allen, ich erlebe das gerade, deswegen liegt mir das auch so auf dem Herzen, aber ich glaube, wenn ich mich umhöre und umschaue, bin ich bei weitem nicht der Einzige, der solche Erschütterungsprozesse geht. Du hast es angedeutet in deiner Ansprache vorhin, wie viele von uns oder von unseren Gemeinden oder von unseren Netzwerken gehen durch Erschütterung, gehen durch Zerbruch, gehen durch Beschneidungsmaßnahmen, Korrekturmaßnahmen, Heiligungsmaßnahmen, Reifeprozesse, wie auch immer wir das nennen möchten. Und die Einladung, die der Herr uns gibt, ist, ich sage es in meinen Worten, vergeudet nichts davon. Vergeudet keine Krise, vergeudet keine Beschneidung. So schmerzhaft es ist, der Herr möchte genau daraus aus dem Tränental einen Quellort machen. Einen Ort, wo Verheißungen lebendig werden, wo neue Fruchtbarkeit entsteht nach der Beschneidung, die neuen Triebe, die aufwachsen. Nach der Reinigung eine neue Qualität der Beziehung mit dem Herrn. Und dann auch der Beziehung miteinander und untereinander, damit auch eine neue Reife im Bild des Leibes Christi. Wie wir es ja hier schon erlebt haben, dass wir hier in Buße geführt worden sind über Arroganz zueinander hin oder in ähnlichen Dingen oder zwischen Ost und West. Ich möchte hinzufügen, vielleicht auch noch, oder zwischen Jung und Alt. Der Herr ist dabei, was Neues zu tun. Inmitten dieser Zerreißprobe, in dem Kampf zwischen dem Geist Zions und dem Geist Babels und die Gemeinde Jesu mittendrin und unser Volk mittendrin, tut der Herr etwas Neues, etwas Tiefes, etwas, was durchs Kreuz geht und dann in die Auferstehungsdimension neu hineinfindet. Und dazu möchte ich Mut machen und dazu möchte ich einladen. Und dafür, Herr Jesus, möchte ich dir danken, dass jetzt der Raum dafür war, dass, was du mir aufs Herz gelegt hast, an diesem Tag, an diesem Ort, in diese Gemeinschaft hinein zu säen, Herr. Und ich bete, dass du deine Hand drüber hältst und dass du reiche Frucht daraus wachsen lässt. Zu deiner Ehre, in deinem Namen. Amen.